Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshof in Österreich und bald Mistelbach in Niederösterreich und Sie hören das Tagebuch eines Pfarrers. Obwohl ich morgen keinen Gottesdienst habe, im Urlaub bin, ist es natürlich so, dass ich trotzdem mir den Predigtext anschaue, mir Gedanken dazu mache. Aber heute halt nicht in der Form einer Predigt, sondern ich möchte die Gelegenheit hier benutzen, Ihnen so ein bisschen Hintergrund zu zeigen. Also wie geht es in der Bibel überhaupt zu, wie entsteht die und so weiter und so fort. Halten wir dazu mal eines fest, sie braucht ziemlich lang, bis fertig ist. Wirklich richtig lange, bis sie fertig ist. Man sagt, schätzt so, dass die anfangen zum Schreiben, so irgendwo im Bereich 1000 vor Christus. Und aufhören tun so circa so um 100 nach Christus. Das heißt 1100 Jahre. Da kommt was zusammen. Das merkt man auch daran, dass die Bibel ziemlich dick ist. Nun muss man sich das Ganze so vorstellen, dass natürlich gerade im Bereich des Alten Testaments die Sache wirklich schwierig ist. Zum Beispiel können extrem wenig Leute schreiben, also wirklich wuzi wenige. Und dann gibt es ganz einfache Dinge, wie zum Beispiel Schreibmaterial ist schweineteuer, also Papyrus ist unbezahlbar, mit Lederhäuten kann man schreiben, ist aber alles ziemlich schwierig, aus dem einfachen Grund, weil die Tinte erschmoren ist und verbleicht. Dann vergammelt er das Ganze. Das heißt auf gut Deutsch, gerade im Bereich des frühen Alten Testaments werden sehr oft Dinge neu geschrieben, müssen einfach neu geschrieben werden, weil das bisschen, was man hat, wird hin. Das verschimmelt, das zerbröselt, das ist einfach nicht mehr lesbar, etc., etc., etc. Aus diesem Grunde gibt es im Alten Testament eine Reihe von Auffälligkeiten. Zum Beispiel die Tatsache, dass manche Geschichten zweimal, unter Umständen dreimal erzählt werden. Man erklärt sich das heutzutage sehr, sehr einfach, dass es zuerst einmal zum Beispiel drei parallele Bücher gegeben hat, wo von einer bestimmten Geschichte eben oder Anlass berichtet wird und die sind ein bisschen anders und irgendwann einmal haben sie das zusammengefasst zu einem Buch, haben aber gesagt, na, das sind so alte Bücher, wir schreiben einfach die drei Geschichten hintereinander. An dieser Stelle darf ich allen meinen lieben Podcast-Hörern auch verraten, dass es im Alten Testament, in der Bibel drinnen, schlicht und ergreifend zwei Schöpfungsgeschichten gibt. Ich finde es immer besonders nett, wenn da irgendwelche Leute, die glauben, besonders klug sein zu müssen, rumgeifern und sagen, dass die Schöpfungsgeschichte ja ein Blödsinn ist. Und ich sage dann immer drauf, nur welche denn? Das ist dann immer sehr peinlich fürs Gegenüber. Können Sie nebenbei lesen, ist sehr leicht zu finden, nämlich ganz am Anfang. Lesen Sie es einmal durch, Sie werden merken, plötzlich fängt es nur einmal an. So ganz am Anfang quasi. Das heißt, hier gab es zwei Bücher und man hat diese beiden Schöpfungserzählungen schlicht und ergreifend hintereinander gestellt. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, es gibt gewisse Aussagen, die sind so extrem wichtig, so wahnsinnig wichtig, dass sie oft und oft wiederholt werden. Die tauchen im Bereich der Bibel immer wieder auf. Aphos das Beispiel, zum Beispiel gewisse Worte Jesu finden Sie in allen vier Evangelien. Es sind bekanntlich vier verschiedene Bücher. Nun, als Predigtext für morgen hat man ganz was Spannendes, nämlich aus dem fünften Buch Mose, dem Buch Deuteronomium, im 7. Kapitel, den 6. Vers bis weiter. Und da gibt's jetzt einen wunderschönen Text, der ist sehr, sehr alt. Der wird noch einmal geschrieben, auf Lateinisch heißt das fünfte Buch Mose Deuteronomium, also Zeit des Gesetz, weil eigentlich alles, wo es drin steht, schon woanders drin gestanden ist. Man hat sich ja sehr lange gefragt, wo soll das? Und ist heutzutage einfach der Ansicht, dass das alles irrsinnig verstreut war und dann ein paar Leute hingegangen sind und gesagt haben, gut, jetzt machen wir ein Gesetzesbuch. Ist eine ganz normale Variante, hat man heutzutage auch. Also zum Beispiel die gesetzlichen Bestimmungen der Evangelischen Kirche in Österreich, die erscheinen jedes Monat, gibt es ein sogenanntes Amtsblatt, da steht was drin, da ist irgendwas verändert worden, weil man es verändern muss und so weiter und so fort. Und einmal im Jahr, spätestens alle zwei Jahre, erscheint ein schweinedickes Buch, wo alle diese Verordnungen, Erlässe, Veränderungen in das Hauptgesetzbuch zusammengearbeitet worden ist. Logischerweise schaut jeder immer nur in das dicke, fette Hauptgesetzbuch hinein, weil kein Mensch bereit ist, sich die Arbeit zu machen, das aus den einzelnen Blatteln auszusuchen. Das ist also dieser Bereich, dieses Deuteronomium, sind ein paar Leute hingegangen und gesagt, so, jetzt machen wir wieder eine Neufassung, schreiben wir alles zusammen, passt. Und da finden wir jetzt etwas ganz Altes, ganz Fundamentales. Ich lese Ihnen das ganz kurz vor. Du bist ein heiliges Volk des Gottes Jahwe, des Herrn. Also du gehörst Jahwe, deinem Gott. Dich hat Jahwe, dein Gott, erwählt zum Volk. Er hat dich erwählt zu seinem Eigentum aus allen Völkern auf Erden. Der Herr hat euch nicht angenommen und euch erwählt, weil ihr größer werdet oder wichtiger und so weiter und so fort. Ihr seid in Wirklichkeit das kleinste aller Völker, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seine Versprechungen, seinen Eid, seinen Schwur hält, den er euren Vorfahren schon geschworen hat. Deshalb hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand aus dem Sklavenhaus Ägypten, aus der Knechtschaft des Pharao. Okay? So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, die ihn lieben und seine Gebote halten. Sie sehen jetzt was Wunderschönes. Etwas, was uns immer und immer und immer wieder wichtig ist und ganz klar erinnert und jetzt gerade, wenn vielleicht gewisse Verunsicherungen sind, von mörderischen Wahnsinnigkeiten über alle möglichen politischen Verunsicherungen bis hin zu der ganz furchtbaren Geschichte da in Ostafrika, wo die Leute wirklich einfach verhungern. Die verhungern und sie verhungern massenweise, obwohl dort eigentlich genug wäre, weil halt irgendwelche anderen Leute reich wären. Es verunsichert, es lässt einen schwanken. Und da kommen jetzt diese großen Sätze, die sagen, naja, es geht Gott nicht darum, wie mächtig du bist, was du leistest, sonst was, sondern er hat dich erwählt und er steht treu zu seinem Eid. Für uns jetzt in diesen reichen Völkern heißt es einfach, wir machen weiter. Wir machen weiterhin das Beste, was wir tun können und eine Ruhe ist. Wir stehen nicht im Winkel und raunzen rum und schreien dort, ah, wir können eh nichts tun, wir sind selbst so sündig, nicht? Weil dort irgendwas Besseres geschieht, sondern dort, wo ich bin, was ich machen kann, das mache ich aus. Und ich lasse mich von den Furchtbarkeiten dieser Welt nicht durcheinander bringen. Ich bleib dahinter. Aus. Gut? Passt? Hammer. Soweit würde ich jetzt diesen Text natürlich predigen. Das kann man jetzt wunderschön. Jetzt ist es aber so, dass ich morgen nicht predige und deswegen ein bisschen was anderes tue. Dieser sehr alte Text, dieser Text, der ein paar hundert Jahre alt ist, im Vergleich zu den umgebenden Texten, muss man sich einmal anschauen, wo steht denn da überhaupt? Und was jetzt da steht, Sie haben es vielleicht gehört, noch in Erinnerung, 5. Buch Mose, 7. Kapitel, ab Vers 6, gibt es logischerweise an Vers 1, ne? Logisch. Und dieser Bereich 1 bis 5, der ist tief, der ist richtig tief. Wenn dich der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird und so weiter, will er ausrotten viele Völker vor dir her. Dann werden die gleich mal auszählt, die größer und stärker sind. Wenn der Herr, dein Gott, von dir dahin gibt, dass du sie schlägst, so sollst du sie ausrotten. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen, keine Gnade gegen sie üben. Du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern. Eure Töchter sollt ihr ihnen nicht geben, und eure Söhne sollt ihr ihnen nicht geben zur Ehe, denn sie werden eure Söhne mir abtrünnig machen, dass sie anderen Göttern dienen, so wird der Zorn des Herrn entbrennen und sie bald vertilgen. Gut, und das ist jetzt das theologische Problem. Du hast diesen Kern, du hast den Kern der Botschaft, du hast natürlich auch das Evangelium im Alten Testament drinnen, diese unendlichen Gnade, diese unendlichen Zuwendung Gottes zum geschlagenen, unterdrückten Menschen, das läuft dann weiter über Generationen. Da gibt's eine Taufe und auf die darfst du dich berufen. Das ist alles super. Und dann gibt es das Problem, dass dann Menschen hingehen und wo's dazu fiezeln. Sie fiezeln zu dem menschenfreundlichen Gott, der eine Botschaft in diese Welt hineinbringt, die sie immer durchsetzt, nämlich großer, unendlicher Freundlichkeit. Akzeptanz und Nächstenliebe bringt dann einen Haufen von Deppen, wo es dann heißt, bring's um, die anderen. Das Ganze ist deswegen besonders pervers, weil wie dieses 5. Buch Mose geschrieben wurde, also die alten Geschichten zusammengefasst worden sind, Da war natürlich überhaupt nichts von wegen, die werden ausgerottet, denen ist bestens gegangen und Israel war noch immer klein und schwach und hat dauernd von denen eine am Deckel gekriegt. Und das Einzige, was ihnen geholfen haben, war glauben, ordentlich sein, freundlich sein, was ausverhandeln. Natürlich hatten sie Probleme, weil diese umliegenden Völker, die hatten ziemlich stark einen Sexkult und es ist natürlich irgendwie lustiger, zu einem Rudelbums zu gehen, als dort zu sitzen und sich in aller Ruhe einen evangelischen Gottesdienst mit einer halbstündigen Predigt anzuhören. Deswegen sind natürlich manche der Söhne abgebröselt und sind lieber zu Ringelpitz mit anfassen gegangen. Das ist aber wurscht. Aus einem ganz einfachen Grund. Weil Ringelpitz mit Anfassen, Kinder opfern und sonst wo nichts bringt. Natürlich hat sich in Wirklichkeit die echte Botschaft durchgesetzt. Und sie hat sich genau dann durchgesetzt, wenn man dabei bleibt. Wenn man dabei bleibt, dass das Volk Gottes offen ist für jeden, der heran will, für jeden, der Erlösung braucht, der einen Pharao hat. Also natürlich jetzt nicht, weil es gibt ja keine Pharaonen mehr, sondern halt einen ungerechten Arbeitgeber. Furchtbare familiäre Verhältnisse. Ein Mann, der die trischt, eine Frau, die die trischt, wo es auch immer. Dann hast du einen Pharao, dann brauchst du das. Und wenn du so weit bist, dass du sagst, okay, ich will jetzt Erlösung, ich vertraue auf Gott, dann passt es. Und das ist die Botschaft, die sich durchsetzt. Was passiert denn? Was passiert in diesem abgründigen, des biblischen Größenwahnsinns eines winzigen Volkes und einer Priesterklique, die irrsinnige Angst hat, dass ihnen die Leute davon gehen, weil es halt lustiger war, beim Sexkult mitzutun. Das Volk Gottes wird sozusagen abgeschlossen. Und das ist der letzte Blödsinn. Das Volk Gottes muss offen sein. Ein jeder kann herzu. Ein jeder ist eingeladen. An dieser Stelle frage ich ganz einfach eines. Sind unsere Kirchen offen? Sind sie wirklich offen, so in dieser Art und Weise, dass es für Leute attraktiv ist, dass man wirklich dazukommt? Oder sagen wir vielleicht morgen am Sonntag, wenn sie in die Kirchen gehen, ich werde auch in Salzburg in die Kirchen gehen, das darf ich mal drin sitzen, was ganz was Tolles ist, nebenbei bemerkt. Ich habe keine Ahnung, wie toll das ist, dass man einfach in einem Gottesdienst drin sitzen darf. Man muss nichts reden, sondern sitzt voll relaxed drin und bekommt die Botschaft. Ich liebe das so, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Gut. Um zurückzukommen. Oder wenn Sie morgen in die Kirchen gehen, was ich Sie doch sehr bitten würde, haben Sie eine kleine Trupp von Leuten drin, die Sie gegenseitig kennen und die Sie schon bes anschauen, wenn Sie reinkommen, weil Sie kennen es nicht. Was macht der da? Wer ist das? Darf der da eine? So, meine Lieben, wird's nichts werden. Das ist nämlich eine andere Form von Abschottung. Zwar ist die Tür offen, aber die Herzen sind geschlossen. So, meine Lieben, rennt's nicht. Und das wäre das größte mögliche Vergehen gegen diesen Predigttext. Denn dieser Gott ist offen. Für einen jeden Menschen, der Erlösung braucht und hilft, und er hilft wirklich. Nur wir müssen die Leute heute auch dazu hinlassen. Gesegneten Abend euch allen.